Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich darf auch dieses Mal euer Host sein. Unser heutiges Thema wird den ein oder die andere Zuhörerin freuen, denn heute geht es um den unangefochtenen König Fußball. Dafür habe ich mir den absoluten Fußball-Crack ins Studio eingeladen. Er wird uns ganz sicher das ein oder andere über Fußball zu erzählen wissen, was der ein oder andere noch nicht wusste. Selbst Texter, gern gesehener Gast auf Podiumsdiskussionen und Autor diverser Bücher sowie Zeitschriften und Blogbeiträgen. Herzlich willkommen, Bernd Sauter. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf in der Stimme des Sports.
Ich bin sehr gespannt, was ich heute alles von dir lernen darf. Oute mich jetzt einfach mal als nicht so den Fußball-Crack, deswegen freue ich mich auf alles, was ich heute höre. Ich würde ganz gern mal mit einer generellen Frage einsteigen zum Thema Fußball. Was ist denn die Faszination?
Die Faszination am Fußball ist, ich glaube nicht, dass es die Sportart ist. Ich meine, jeder hat seine eigene Faszination am Fußball. Manche sind Fan von einem bestimmten Verein und fühlen sich dessen zugehörig und deshalb gehen sie hin. Deshalb verfolgen sie das im Bezahlfernsehen oder was anderes. Deshalb ist Fußball ein tolles Smalltalk-Thema auch immer, weil es natürlich auch einfach und kontrollierbar ist. Ich glaube persönlich, dass es nochmal eine andere Dimension hat. Fußball ist unter anderem so interessant, weil es viele andere Menschen interessant finden. So einfach ist es. Es gibt einen gewissen Masseneffekt. Ich vergleiche das gern mal mit der Tanzfläche in der Disco. Mhm. Wenn eine leere Tanzfläche da ist, dann tut sich der DJ sehr, sehr schwer,
die Leute zu motivieren,
auf die Tanzfläche zu gehen. Da gibt es dann ein, zwei Lieder, das sind so ganz bestimmte Tricks, die muss man zuerst einspielen und dann ist die Tanzfläche voll. Mhm. Wenn die Tanzfläche voll ist, dann gehen brutal viele Menschen hin. Und diesen Status einer vollen Tanzfläche hat der Fußball in Deutschland und man kann sagen in ganz Europa schon über Jahrzehnte kultiviert. Das heißt, das ist deshalb so interessant, weil viele drüber reden, viele hingehen, es überall medial besprochen wird und damit erhält sich der Fußball diese souveräne Position auch gegenüber anderen Sportarten oder vergleichbaren Freizeitvergnügen.
Du hast jetzt gerade im Vorgespräch über diesen Mythos gesprochen. Was trägt dazu bei, abgesehen von der Aufmerksamkeit, dass der Fußball in Deutschland so ein Mythos ist?
Von Anfang an war das ja gar nicht so fürchterlich mythisch. Wenn man in die Anfangszeit des Fußballs zurückgeht, dann sind es vor allem, dann wurde der auf der Insel zelebriert und irgendwann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten wir, auch schon in den 20er Jahren, haben wir eine Situation gehabt, wo das immer noch als teilweise undeutsch bezeichnet wurde, das Kicken. Ja, es war das Turnen, das deutsch war. Das war die Sportkameradschaft, die war deutsch. Und unter Fußballspielen war eher logischerweise britisch, war in der Historie kam man auch oftmals von der Schweiz rüber, weil da viele Internate waren. Und das hat, also ich will damit darstellen, das ist bei uns in Deutschland nicht gegeben von Anfang an. Aber dann gab es ein paar Effekte, die dazu beigetragen haben, dass Fußball bei uns sehr bedeutend wurde. Vielleicht der wichtigste und das, was tatsächlich auch Auslöser dann war, war Wunder von Bern. Mhm. Das Wunder von Bern, diese Legende, wir sind wieder wer.
Das berühmte Deutschland schlägt Ungarn mit 3-2,
genau,
1954.
Das war sicherlich der entscheidende Faktor tatsächlich. Weil, was man zum Beispiel vergisst, Rugby spielt ja bei uns kaum noch eine Rolle in der Öffentlichkeit. Aber in den 20er und 30er Jahren wurde in Deutschland unheimlich viel Rugby gespielt.
Echt?
Das war, also das Wunder von Bern war maßgeblich ein Auslöser, dass Fußball zum Beispiel Rugby bei uns verdrängt hat. Hat übrigens auch damit zusammengehängt, dass beim Fußball ist man schnell wieder auf die Beine gekommen. Da können wir über die Rolle vom VfB sogar, müssen wir deutlich sprechen. Mhm. Also VfB im Nachkriegsdeutschland eine Rolle gespielt, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Wird vielfach vergessen, kommen wir vielleicht gleich dazu, ich bin beim Rugby. Beim Rugby haben 16 von 18 Spielern, nagelt mich nicht drauf fest, ein ganz, ganz hoher Prozentsatz der letzten Nationalmannschaft von vor dem Krieg sind im Krieg gefallen.
Oh.
Die Spitze im Rugby ist komplett weggebrochen.
Ja.
Und im Fußball war das nicht der Fall. Aus Gründen, die bitte nochmal Historiker nochmal genauer zu analysieren haben.
Hier mit der Aufruf.
Und da ist Rugby sehr unter Druck gekommen. Plus, und jetzt darf ich als VfB-Fan gern die Rolle des VfBs würdigen, plus die Oberliga Süd ist 2 Monate nach dem Zweiten Weltkrieg bereits wieder in der Gründung gewesen. Da gab es noch nicht mal irgendeinen Sportverband. Es entstand gerade einer, aber konstituiert hat er sich noch nicht. Und da haben Aktivisten vom VfB, unter anderem der spätere Legendenpräsident Dr. Fritz Walter, die sind im ganz Südwesten sind die rumgefahren und haben andere Vereine gesucht, die mit ihnen eine professionelle Liga bilden. Und hat dazu geführt, dass kein halbes Jahr nach Kriegsende hatten wir bereits wieder eine Profiliga, muss man in Anführungszeichen setzen, weil der Gehalt war tatsächlich gedeckelt, also leben konnten die vom Fußball noch nicht, aber sie sind bezahlt worden dafür. Und es gab 16 Vereine, die eine Oberliga Süd gegründet haben, die dann tatsächlich einen Spielbetrieb auch sofort aufgenommen hat und einen ersten Meister der Oberliga Süd gekürt hat.
Und das im Jahr nach dem Krieg?
Im 1946 wow. stand der erste Meister der Oberliga Süd fest und das war, du wirst erraten, der VfB Stuttgart. Und es ist nicht so, und da muss man ja auch endlich mal öffentlich fordern, dass das als deutsche Meisterschaft anerkannt wird. Das ist, der VfB ist ja 5-mal Meister worden und diese Oberligameisterschaft wird immer vergessen, logischerweise, weil sie war keine deutsche. Aber bitte, was kann denn der VfB dafür als Meister der Oberliga Süd, dass es die anderen Oberligen noch gar nicht gab. Mhm. Also es gab keine Oberliga Nord, es gab keine Oberliga West. In der Ostzone waren sie sowieso abgekapselt. Das heißt, diese Meisterschaft ist eigentlich die 6. deutsche Meisterschaft vom VfB, die nie in den Annalen irgendwie oder selten in den Annalen erwähnt wird. Aus meiner Sicht eine komplette Frechheit. Da gehört mal der DFB her und uns gehört die 6. deutsche Meisterschaft, gehört uns verliehen. Postum. Egal wie. Wir waren 6-mal deutscher Meister. Das wollte ich schon lange mal loswerden.
Danke. Das finde ich gut.
Danke für die Plattform.
Sehr gern. Da sind wir schon beim Thema VfB. Letzte Saison war für jeden VfB-Fan, glaube ich, wie ein kleines eigenes Stuttgarter Sommermärchen. Speziell mit dem letzten Spieltag, es dann doch sehr spannend wurde, fand ich.
Ich reibe mir ja immer noch die Augen, weil es konnte eigentlich nett sein.
Ja.
Also ich erinnere mich noch an die letzte Vorrunde der letzten Saison. Wir haben, glaube ich, 2-mal mit 5-0 irgendwie in die Saison gestartet und dann, da hat man sagen können, ach, das waren leichte Gegner und bla und überhaupt und so weiter. Und dann kam irgendwie, dann haben wir Dortmund mal wieder beherrscht und dann haben wir die anderen Mannschaften eigentlich dahergespielt, mehr oder weniger. Und wir haben uns immer nur die Augen gerieben und dachte, das kann nicht sein. Wie Also, und wenn es sein kann, und wenn es, also wenn es die Realität ist, was ich gerade am Samstagmittag 15.30 Uhr sehe, wieso bitte haben die in den vorigen Saisonen nicht so gespielt?
So gespielt, ja? Ja.
Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Mhm. Und tatsächlich ist ja eine der, schon wieder sporthistorisch gesehen, eine der größten Leistungsexplosionen, die man je in der Bundesliga hatte. Eine Saison 16. 16er im Relegationsspiel gewesen, in der Folgesaison Vizemeister. Mhm.
Gab es das überhaupt schon mal? Nee.
Ich kann mich nicht daran erinnern. Es gab mal einen Meister, der abgestiegen ist. Das war der erste FC Nürnberg und das ist schon fast mehr als 50 Jahre her. Das gab es mal andersrum. Aber dass es mal sowas gab, es gab mal, ich darf Kaiserslautern nicht vergessen. Ihr da draußen, guckt bitte bei Kaiserslautern nach, die sind mal ziemlich sensationell Meister geworden. Okay, die müssen wir an uns vorbeiziehen lassen. Also sagen wir, wir sind auch hier Vize, was die Leistungssteigerung von der einen auf der anderen Saison betrifft.
Spektakulär war's.
Spektakulär war es allemal. Es ist ja wurscht, was Kaiserslautern irgendwann in den 90er Jahren gemacht hat. Wen interessiert das, wenn man im Kessel im Podcast macht?
Wie sehr hat diese Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison zu diesem Mythos VfB Stuttgart beigetragen?
Es ist ein weiteres Puzzleteil. Ich meine, die Leute gehen nicht ins Stadion, nicht nur wegen dem Stadion, wegen Mythos. Vielleicht die Älteren und die Jüngeren spüren es, aber der Mythos allein treibt noch nicht ganz. Es ist, Mythen entstehen immer da, wo sportliche Erfolge da sind. Mhm. Und das, was diese Meisterschaft direkt zum Mythos beigetragen hat, werden wir erst in 10 bis 20 Jahren sehen. Weil im Moment, also ich sag mal, wenn man in der zweiten Liga ist und du stellst dir vor, du bist 8 Jahre alt und du bist in der Schule, dann hast du das Trikot mit dem Brustring an und die einen tragen gelb-schwarz und die anderen tragen Bayern-rot. Und dann hast du in der zweiten Klasse einen echt schlechten Stand. Mhm. Wenn du in der zweiten Liga gegen Elversberg spielst oder irgend sowas ähnliches, ja. Und die Hoffnung ist ja, und das ist die Hoffnung des ganzen Vereins, dass, man sieht es jetzt schon in den Merchandising-Verkäufen, dass eine neue Generation wieder heranwächst, die den VfB als schick, als hip, als trendig und so weiter begreift. Und das passiert immer nur wegen des sportlichen Erfolges.
Jung und wild reloaded quasi.
Jung und wild reloaded. Ich kann da aus der Geschichte, also wenn man Altersgruppen von Fans mal genau analysiert, ich bin 58, in meinem Alter gibt es brutal viele Gladbach-Fans.
Echt?
Ja.
Warum?
Weil Gladbach, als wir jung waren, erfolgreich war in den 70ern, als wir Fußball sozialisiert waren. In den 70ern war Gladbach der Antagonist zu Bayern. Mhm. Dann gibt es 10 Jahre später gibt es überraschenderweise bundesweit manche HSV-Fans, muss jetzt kaum glauben, weil HSV in den 80ern erfolgreich war. Mhm. Und ich sag mal, in dem Alter, wenn wir heute auf 20- bis 35-Jährige schauen, haben wir signifikant viele Dortmund-Fans. Weil natürlich Dortmund dann in den 90er Jahren. Also ja. die Durchdringung von Fanschaft hat ultimativ damit zu tun, in welcher Phase deiner Fußballsozialisation welcher Verein erfolgreich war.
Und bei dir?
Ich bin 66 geboren und Papa hat mich 77 nach dem Aufstieg das erste Mal ins Neckarstadion mitgenommen. Mein erstes Stadionerlebnis ist tatsächlich klassisch Bayern gegen VfB 3:3, das erste Spiel nach dem Aufstieg in den 70er Jahren. Und da ging es ja gleich von 0 auf 4. Mhm. Im Jahr drauf sind wir Vizemeister geworden. Man kann meine Sozialisation als Fußballfan durchaus als Erfolgsfan brandmarken. Ja. Das ist so.
Kommst du damit klar?
Damit,
als Historiker.
Damit komme ich.
Fußballromantiker.
Ja, es gibt einen Ort, wo ich sehr schlecht damit klarkomme, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich kompletter Außenseiter. Ich bin ja noch engagiert in einem Projekt namens Zeitspiel. Das ist eine sporthistorische, fußballhistorische Zeitschrift, die alle 3 Monate erscheint. Wird herausgegeben vom Hardy Grüne, einer der 150 Bücher über, mindestens, das ist niedrig gegriffen, über Sportgeschichte zu verantworten hat. Dietrich Schulze-Marmeling ist dabei, andere Sporthistoriker sind dabei. Und das, wenn da Redaktionskonferenz ist, dann bin ich wirklich der Einzige, der ein Fan eines Bundesliga-Vereins ist.
Alle anderen sind neutral?
Nein, alle anderen sind vor allem, also Dietrich Schulze-Marmeling, vielleicht nur der Höchstklassige mittlerweile, der ist Fan von Preußen Münster. Das war aber, das war bis vor 3-4 Jahren ja auch noch Regionalliga West. Hardy ist selber Fan von Göttingen 05, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da ist er sozialisiert worden, da sind Kreisliga-Aktivisten dabei. Unser Berlin-Korrespondent Johannes Bratke ist Fan von Energie Cottbus, warum auch immer. Ich bin wirklich der Kommerzialist, was in dieser Redaktion es gibt. Viele, die da von Kreisliga-Fußball und von Regionalliga-Fußball fasziniert sind und das natürlich mit völligem Recht, aber was willst du machen, wenn dich der Papa das erste Mal halt in Gottes Namen zum VfB mitnimmt? Ja?
Bei mir war das ganz ähnlich. Mein erstes Stadionerlebnis, Stuttgart gegen Nürnberg und sie haben es, glaube ich, 3-2 gewonnen.
Ah,
und das im selben Jahr ist Nürnberg abgestiegen.
Das so. Und das heißt, du bist VfB-Fan oder wäre das zu hoch gegriffen? Weil mit Fan haben wir viele Schwierigkeiten mit dieser Bezeichnung.
Ich bin tatsächlich Sportfan.
Das heißt, da haben viele andere Sportarten Platz in deinem Herzen.
In meinem Herzen haben vor allem viele Vereine Platz.
Ja.
Also ich find die Kickers genauso toll wie den VfB.
Das muss man unterstreichen, ja.
Ich bin da nicht so... Weißt du, dieses Kickers Blau gegen Rot und Kickers-Fans können keine VfB-Fans sein, das liegt mir nicht so nah. Das Einzige, von dem ich mich jetzt nicht als Fan bezeichnen würde, ist vielleicht so ein Verein in dem Freistaat.
Da sind wir ganz auf einer Linie. Jeder deiner Sätze und deiner Einlassungen gerade hätte von mir stammen können. Ja. Also es darf ja trotz aller Toleranz darf es ja auch noch die gepflegte Abneigung geben.
Grenzen.
Die in meinem Fall tatsächlich diesen Verein aus München betrifft, plus noch so ein komisches Kunstprodukt aus Leipzig, das sie immer noch nicht als Verein bezeichnen will, weil es auch keiner ist, wenn man ehrlich ist.
Das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie so als Fußballhistoriker, Fußballromantiker und schwäbisch provokanter Autor, würde ich jetzt mal sagen, ist denn diese Wahrnehmung von so extrem kommerzialisierten Vereinen?
Das ist immer zwiegespalten, weil man muss auf sich selber schauen. Wir haben auch Investoren, wir wollen auch Geld verdienen und wir hängen am gleichen Tropf wie die. Das muss man erst mal sehen. Aber der Fußball hat, fangen wir mal so an, der Fußball hat gewisse Regeln. Und es gibt eine Regel, dass man sich hochdient. Ich fange unten an und steige auf und dann habe ich es sportlich verdient. Das hat dieser dämliche Dosenclub nicht getan. Die haben sich in der 5. Liga eingekauft, weil sie eine gute Lobby hatten und weil der Verband in Mittelostdeutschland gesehen hat, dass da ein potenzieller Geldtopf liegt. Deshalb hat man denen, einmaliger Vorgang im deutschen Fußball, eine Lizenz eines anderen Provinzvereins gegeben, der gerade in der fünften Liga war. Also so geht's schon mal los. Der Start ist nicht legitim und hat nichts mit den Fairnessregeln des deutschen Fußballs zu tun. Deshalb ist dieses Konstrukt schon von Anfang an abzulehnen. Dann hat man natürlich früher gesagt, gut, was sponsern, was ist denn der Kern von dieser blöden Dose und wie ist das Sportmarketing aufgestellt? Ja, da wurden Sportarten gesponsert, werden sie heute noch, bei denen die Leute zu Tode kommen und sie wissen es vorher. Also Wingsuits und so weiter und so fort. Dann kann man durchaus sagen, dass so ein gewisser politischer Rechtsruck durch Servus TV mitgetragen wird, das ja auch getragen wird von diesem komischen Red Bull-Konzern. Da gibt es viele Ansichten, die mindestens schwierig sind in diesem ganzen Konstrukt und deshalb kann man auch was gegen Red Bull haben. Und dann gibt es immer noch das Thema, gibt es zum Dritten, das Thema Regelbruch aktuell, weil, ich lasse mich nicht verarschen, das Ding heißt Red Bull Leipzig, das heißt nicht Rasenballsport, ja, und damit ist, und mit RB ist klar die Regel gebrochen, auch beim Wappen oder bei den Vereinsfarben sieht man es, dass da Werbung nichts verloren hat in der Bezeichnung des Vereins. Und das ist ein Punkt, der ist so offensichtlich und der wird schon lange hingenommen, dass die einen mit dem Kunstbegriff Rasenball verarschen. Ja, und das ist, da fühle ich mich einfach, also ich fühle mich nach wie vor von denen für doof verkauft. Und das sind drei Gründe und es gibt, ich könnte noch eine Reihe mehr aufzählen. Der letzte wäre zum Beispiel, wie sie sich beim letzten Heimspiel auf dem Feld benommen haben. Ja. Also fair ist das ja auch nicht. Ja. Sie haben keine, also sie haben keinen Breitensport zum Beispiel. Mhm. Ja. Breitensport, das ist ja nur auf Spitzensport und das ist auch nicht in unserer Tradition verankert. Und fünfter Grund, Beschiss, es ist kein Verein. Es ist eine Vereinsbehauptung. Der Verein besteht aus 18 Leuten und ich kann nicht Mitglied werden. Mitglied werden. Nee, das ist ausgeschlossen. Das ist ein juristisches Konstrukt, das so offensichtlich wie doof ist, aber die haben einen Graubereich gefunden, um einen Verein zu gründen und trotzdem selbst noch die Kontrolle über den Verein dauerhaft zu halten. Da gibt's keine Mitgliederversammlung. Und wenn nicht, dann würde das Tonstudio hier reichen, um diese Mitgliederversammlung kurz mal zu machen. Ja. Also es gibt unheimlich viele Gründe, die auch heute noch beweisen, dass diese Vereinsbehauptung außerhalb jeder Regel und jeder Gepflogenheit im Fußball ist. Und daher gehört sie eigentlich nicht daher.
Es ist aber ja so, dass die Tradition und die Historie und so doch von Menschen, egal welchen Alters jetzt, aber wahrscheinlich eher den jüngeren Menschen, in Frage gestellt wird. Ist es dann nicht vielleicht ein Weg, so wie RB Leipzig den gegangen ist, neue Wege zu gehen, neue Vereine, neue Wege zu implementieren für den Fußball in Deutschland und aber auch in Europa?
Könnte man definitiv argumentieren, passiert ja auch die ganze Zeit, aber ich glaube, es wird nicht erfolgreich sein, sage ich mal, längerfristig, weil man sieht, dass es bei uns ja der Fußball Generationen verbindet. Und warum sind wir, mein Papa hat mich mitgenommen. Ja, das ist außerhalb, dieser RB ist dann außerhalb dieser Traditionen. Dann müsste man auch, wenn man konsequent wäre, dann das ganze System verändern und solche Dinge wie RB Leipzig zulassen. Mhm. Und das passiert dann nicht. Das ist ja eine Mogelpackung das ist eine neue Mogelpackung im alten System. Mhm.
Und einfach schlichtweg falsch.
Es unfair. Sagen wir mal unfair. Okay, ja, richtig falsch. Weiß ich nicht, ob das die Kategorien sind, aber schlichtweg unfair. Ja. Weil alle anderen Vereine dürfen sowas nicht machen.
Ja, es weil wenn es gegen die Statuten geht, wenn es gegen die 50 plus 1 geht, dann wäre es ja falsch.
Dann wär's falsch. Ich sag mal unfair. Bleib mal bei dem Terminus, weil die anderen dürfen's nicht. Mhm. Genau. Das ist auch, deshalb bin ich auch ein großer Kritiker von Bayer Leverkusen, weil ich halte die Bayer, das ist auch einer der Vereine, die halt eine Sondergenehmigung von 50+1 bekommen haben. Dieser Regel, die besagt, dass 51% des Unternehmens, meistens eine AG, mhm, die den Spielbetrieb verantwortet, muss einem Verein gehören. Mhm. Deshalb 50+1. Mhm. Und das ist bei RB Leipzig außer Kraft, das ist bei Leverkusen außer Kraft, das ist bei Wolfsburg außer Kraft. Das war bei Hoffenheim außer Kraft und ist jetzt wieder zurückgeführt. Also wir haben im Moment nur drei Ausnahmen und die sind konzidiert worden mit dem Argument, dass, ich spreche von Wolfsburg und Leverkusen, dass das in der Tradition dieses Vereins ist, weil dessen quasi in der Gründung schon ein Verein der Belegschaft dieser Unternehmen war, also Bayer Leverkusen und VW, bei VfL Werkself, ja. Genau. So. Und den Mythos haben die ja dann auch aufgegriffen.
Ja.
Das ist aber auch ein anderer Mythos und das hat jetzt auch während Corona zu der einen oder anderen Wettbewerbsverzerrung geführt, weil sich zum Beispiel Bayer ziemlich leicht getan hat, da mal kurz was vorzustrecken. Mhm. Das sind Möglichkeiten, die andere Vereine nicht haben. Und komischerweise ist Bayer Leverkusen zwei Spielzeiten danach deutscher Meister geworden. Komisch, komisch.
Also lebt der Fußball in deiner romantischen Welt von dieser Tradition?
Das ist ein großes Pfund gegenüber anderen Sportarten. Andere Sportarten sind neidisch auf diesen Massenmythos. Wo sie sagen, wieso können wir das nicht haben? Mhm. Und beim Fußball ist es einfach so. Bei uns schon immer und keiner hinterfragt es mehr. Ja? Aber diese Aufmerksamkeit, diese gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit, die Fußball erfährt, ja, bei welchem Handballspiel waren denn Politiker mal? Auf der Bühne,
naja,
auf der Tribüne und ist eingeblendet worden. Ja? Das passiert alle Jubeljahre mal. Und Handball ist vielleicht die zweitbeliebteste Sportart, die wir, zumindest Mannschaftssportart, die wir haben, ja. Beim Fußball dauernd sieht man irgendjemand mit irgendeinem Fanschal, ja. Das muss vom Volleyball gar nicht anfangen. Das findet ja in der Öffentlichkeit gar, also
fast nicht
außerhalb der interessierten Volleyball-Öffentlichkeit findet das kaum statt.
Ich würde dich jetzt als Autor schon als Künstler auch beschreiben. Ich finde, wenn man mit Worten so gut umgehen kann,
ach, danke,
wie Journalisten oder wie Autoren, dann finde ich schon, dass das künstlerisch ist. Wir haben in diesem Jahr mit der Sportregion Stuttgart ein Jahresmotto, das nennt sich Sport und Kultur. Wir haben jetzt schon sehr kontrovers darüber diskutiert, was Tradition ist, was nicht traditionell ist, was wie miteinander funktioniert und was nicht. Wie viel Kultur, wenn wir es jetzt so kontrovers betrachten, wie viel von dieser Kultur verträgt denn der Sport oder der Fußball insbesondere überhaupt? Wenn ja schon die ersten Vorstöße sind, wegzugehen von dieser Tradition und von der Kultur. Ist es nicht vielleicht ein bisschen zu altbacken auch?
Kultur ist ja, also ich sag mal so eine Fankultur entwickelt sich ja, ohne dass irgendjemand das lenkt oder was dazu tut. Ja. Wenn man in den Staaten zum American Football schaut, kann man auch von einer Fankultur reden, aber die funktioniert halt ganz anders und die hat andere Regeln. Mhm. In den Staaten ist es gang und gäbe, dass man einen Verein? Ist das ein Verein? Ich glaube nicht.
Man nennt
wie heißen die? Nicht Verein.
Nein, die heißen nicht Verein. Die heißen
Lizenznehmer.
Die heißen, ja, auch nicht. Das ist wie wenn du eine McDonald's-Filiale eröffnest.
Ja.
Franchise.
Man genau,
nennt sie Franchise. Und die können ganz Franchise einfach aufgekauft
umziehen
werden.
Ja, die können aufgekauft und die können umziehen. Mhm. Das würde ich mal sehen, wie das im deutschen Fußball ist. Also, Also da funktioniert es, bei uns funktioniert es nicht. Mhm. Und ich habe auf das Regelwerk verwiesen, das, glaube beim deutschen Fußball und beim europäischen Fußball mehr ist als nur das, wie ich Fußball spiele auf dem Platz. Sondern es sind gewisse Gepflogenheiten. Und es ist die Frage, wie viel Change, wie viel Veränderung kann so eine gewachsene Fußballkultur vertragen, dass sie nur glaubwürdig ist. Und dann gibt es immer Kämpfer. Ich bin wahrscheinlich einer davon, der sagen, der Fußball ist aus Gründen groß geworden, weil er so verankert ist und so geworden. Und deshalb guckt man, dass man das bitte mal lässt. Und nicht nur auf den Kommerz schaut. Ja, da gibt's dann ganz andere Dimensionen. Und das tue ich auch aus Gründen, die über den Fußball hinausgehen. Deshalb glaube ich, dass wir die Kultur bewahren sollten. Weil wenn wir tatsächlich nur nach Erfolg und nach Bedeutung schielen, dann erlauben wir ja, dass unsere Liga von faszinierenden Summen aus anderen Ländern dominiert wird, mit denen gewisse Interessen verbunden sind. Die 50+1-Regel ist lustigerweise deshalb wichtig, nicht aus den Gründen, aus denen sie eigentlich mal vor 30 Jahren erfunden wurden, sondern sie ist vor allem wichtig aus dem Grund, dass wir ganz anders wie in England oder in Spanien, auch in Italien, dass der Fußballbetrieb in den Händen bleibt, die deutsch sind, ganz einfach, die hier sind. Mhm. Ja, dass wir nicht nur von Saudi-Arabien, nur von Amerika gesteuert werden. Wenn du in die englische Liga guckst, sind die Hälfte aller englischen Erstligisten in Händen von Konsortien, die irgendein Millionär aus Amerika hat. Lustigerweise nicht, wie man gemeinhin jetzt denken würde, Ölstaaten oder irgend sowas Ähnliches, sondern tatsächlich, das ist größtenteils USA dominiert. Diese ganzen reichen Leute tendieren dazu, mehrere Vereine anzuhäufen. Stichwort Multi-Club-Ownership. Mhm. Das macht einen Wettbewerb kaputt. Also der VfB ist einer der wenigen, die sich da noch dem verwehren. Ja, aber wir sind wieder bei RB Leipzig, RB Salzburg, in Brasilien gibt es einen Verein, in New York gibt es einen Verein. Natürlich haben die Vorteile. Die haben die Vorteile liegen vor allem im Scouting, weil du natürlich, wenn du Daten sammelst über den Fußball weltweit, dann kann New York genau auf der gleiche Datenfundus zugreifen
wie
Österreich. Und die müssen das bloß einmal zahlen.
Das heißt, man hat Wissen quasi von allen Kontinenten, ja, von allen super, mega tollen Spielern, ja, die gescoutet werden. Und wenn Österreich dann im Scouting sieht, oh, da ist einer in Südamerika, dann ziehe ich mir den mal eben
her. Die haben die gleiche Datenbasis wie Leipzig zum Beispiel. Und da gibt es Leute, die das koordinieren international. Und das ist schon deutlich vorteilhaft. Das ist nicht, wie man gemeinhin annimmt, ist es nicht der Vorteil, dass dann Leipzig das bessere Zugriffsrecht auf den jungen Spieler von Salzburg hat. Das ist ein Nebeneffekt.
Ja.
Es gibt im Scouting, in den Trainingsmethoden und so weiter, da gibt's die großen Effekte, wieso sich das lohnt.
Ah. Aber dieses Stichwort, was du gerade genannt hast, Multi-Club Ownership, wäre das dann auch, dass in einer Liga mehrere Vereine einem Owner gehören könnten?
Das versucht der Fußball, das versuchen alle mit großen Kräften auszuschließen. Mhm. VfB hat übrigens Ärger bekommen, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis Porsche da als Investor auftreten durfte, weil über den VW-Konzern waren die Verstrickungen zu Wolfsburg Und vor allem Ingolstadt war ja dann noch das Thema, weil ja da Audi drin sitzt. Mhm. Und deshalb haben die sich sehr schwer getan. Also da wird, will sagen, da wird in der, da wird in den nationalen Ligen wird gut aufgepasst. Mhm. In den meisten. International wird es dann schwieriger. Mhm. Also die UEFA passt schon nicht so richtig gut auf und die FIFA gar nicht. Mhm. Und da ist natürlich jeder Wettbewerbsverzerrung Tür und Tor geöffnet.
Richtig.
Und da geht dann was los, wo man sagen muss, jetzt geht es an die Substanz des Sports. Wenn wir solche Wettbewerbsverzerrungen akzeptieren, dann kann ich genauso gut Let's Dance gucken oder keine Ahnung was, wo der Sieger schon von vornherein oder das Dschungelcamp, wo schon von vornherein das Drehbuch geschrieben ist. Mhm. Und Sport ist unter anderem deshalb so schön und so spannend, weil wir alle wissen, dass kein Drehbuch geschrieben hat. Und da bin ich immer noch bei Herr Berger, der sagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Mhm. Und das gilt für viele andere Sportarten auch.
In der Premier League in England ist es aber schon geraume Zeit so, dass die Vereine verkauft, kommerzialisiert werden können. Da ist es aber, hat jetzt die Fankultur oder die Kultur Fußball nicht sonderlich drunter gelitten.
In England, sehr gute Beobachtung, sehr gute Frage. In England gab es bis zu den 90er Jahren eine Gepflogenheit, in der derjenige, der den Club hatte, meistens ein Unternehmer, das als Dienst an der Gesellschaft bezeichnet hat. Das heißt, eine Bereicherung am Club war eher gesellschaftlich ausgeschlossen. Mhm. Und erst in den 80er Jahren ging es los, da haben diese Unternehmer gemerkt, hey, da kann ich doch richtig Geld machen, da kann ich doch richtig Asche machen damit. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Und da, also in den 80er, 90er Jahren kam das dann ins Wanken und seitdem ist da rettungsloser Kommerz. Ja, jetzt hat ja vor 2 bis 3 Jahren haben ja die Saudis Newcastle gekauft für richtig viel Geld. Abramovic hat in den 90er Jahren, Ende 90er Chelsea gekauft und da ging es dann richtig los. Mhm. Aber bis zu den 80er Jahren war das komplett verpönt. Und da muss man auch sagen, da war ja auch die Welt noch nicht so fürchterlich globalisiert im Sinne von, welcher ausländische Millionär hätte ein Interesse gehabt in den 70er Jahren am FC Liverpool. Ist keiner auf die Idee gekommen. Ja? Mhm. Theoretisch wäre es möglich gewesen. Aus heutiger Sicht sagen wir, ja wieso denn nicht? Aber das war damals keine Gefahr. Mhm. Es war damals keine Gefahr.
Die Fans sind aber Fans. Die sind ungebrochen. Das sind völlig egal in England. Also die
würde
Fankultur?
Nicht so, ja, wenn man, es ist die Frage, wie sehr man den Fokus darauf setzt. Wenn man zu Liverpool geht, eine Erfahrung, die bei mir noch gar nicht so allzu lange her ist, sieht man, dass, ich sag mal, 20-30% sind Fußballtouristen in dem Stadion. Das teilt sich natürlich nicht so fürchterlich mit, logischerweise, ja. Aber das teilt sich vor dem Stadion mit, das teilt sich in den Fankneipen mit. Das ist so schon ein hoher Anteil an Fußballtouristen. Das hat damit zu tun, dass die Eintrittspreise natürlich echt horrend sind.
Fußballtouristen im Sinne von Menschen, die von weit weg kommen und
ich.
Du?
Ich. Also nur zum Beispiel, ja, ich war ja auch ein Fußballtourist, habe gesagt, ich will einmal in Anfield gewesen sein.
Ja.
Und an dem Spieltag waren, ich schätze mal, um die 20%, so wie ich, unterwegs. Die wollten auch einmal in Anfield sein.
Ja.
Und da kannst du, und mit solchen Fußballtouristen kannst du dir, ja klar, da hängt Infrastruktur dran, dann machen irgendwelche Reiseanbieter Packages, die kaufen sich die Dinge, die haben also. Die Premier League-Vereine haben natürlich volle Stadien, weil sie ja weltweite Faszination haben, aber verwurzelt im Sinne von du gehst zum Stadion, zur Anfield Road und du triffst deine Kumpels. Das kannst du dort vergessen. Also das ist nicht so. Das ist in ganz wenigen Freundeskreisen noch auf dem Kopf so. Aber die schöneren, wundervollen Stadionerlebnisse in England, und von die gibt es wirklich viele, die gehen ab. Unterklasse Premier League los. Wir waren in Burnley, das war viel geiler. Die sind in der Championship, was die zweite Liga ist. Die sind in der League One, was die dritte Liga ist. Dort ist es völlig genial. Da hast du eine schöne Fankultur. Aber die großen Clubs, inklusive West Ham, inklusive Arsenal und so weiter, das ist ein Medienereignis. Die nehmen ihr Geld nicht wegen den Zuschauern ein, sondern wegen den Übertragungsrechten. Mhm. Und es teilt sich mit. Mhm. Ja, das Stadion und die Atmosphäre taugt vor allem als Kulisse. Mir fällt ein Beispiel ein aus einer anderen Ecke in Spanien. Gab's mal den FC Getafe. Gibt es immer noch, um Gottes Willen. Die haben mal, weil sie relativ wenig Zuschauer haben, haben die mal nur die Gegengrade aufgemacht. Mhm. Und alle anderen haben sie weggelassen. Warum? Weil die Gegengrade von der Führungskamera in der Sicht war, dann hat es nach vollem Stadion ausgesehen. Ah. Also man braucht die Kulisse dazu. Mhm. Ja, die Kulisse ist auch fürs Stadion für die Übertragung wichtig. Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Weil wenn du von der Führungskamera aufs Stadion guckst, dann muss es nach voller Tanzfläche aussehen. Mhm. Also auf den Tribünen.
Würdest du denn sagen, dass in den niedrigeren Ligen echterer, Klammer auf, Fragezeichen, gibt es das Wort überhaupt, Klammer zu, Fußball gespielt wird, als in den
Sagen wir mal authentisch, nahbar. Die Fankultur ist ja unter anderem entstanden und deshalb ist es so besonders, weil beim Fußball immer noch, ich glaube mehr wie bei anderen Sportarten, begreifen sich die Fans als Teil des Spiels, weil sie durch Stimmung, weil sie durch andere Methoden eingreifen können in das Spiel. Und das ist natürlich in der Bundesliga hast du das durch große Orchestrierung, in tieferen Klassen hast du das noch viel schöner. Wenn dann mal Stimmung ist und mal einer reinruft und so weiter, du bist also mehr Teil, du bist näher dran. Das ist nicht nur eine Anzahl, die du in Metern vermessen kannst, sondern die du auch in den Emotionen messen kannst. Ja. Mhm. Gehen wir mal hoch zu den Kickers, das ist was ganz anderes. Ja. Wenn du da vorne am Zaun stehst, da saut der einen Meter vor dir in der Gegend rum. Ja. Und lustig auch ist, was mir bei den Kickers immer auffällt, was in jedem anderen Provinzverein genauso ist.
In jedem anderen tollen Verein. Die Kickers jetzt nicht gerade als Provinzverein
in jedem anderen, oder? Nee, und das sowieso nicht. Und Provinz ist sowieso eine Kategorie, die fürchterlich ist. Entschuldigung. Du riechst es auf das Wolde raus.
Okay.
Also wenn du nah dran bist, ja. Und da muss es nicht mal kurz vorher geregnet haben, ja.
Ja.
Du riechst es. Ich rieche beim VfB rieche nur die lätschige Pommes oder die blöde Wurst im Ding, ja. Und ich weiß, dass sie nicht sonderlich gut schmeckt. In der Kreisklasse, du bist ganz anders dabei, du wirst angesprochen von den Menschen, von wildfremden Menschen, ja, wo habe ich das schon im großen Stadion? Also es gibt ganz andere Faszinationen und so viele Gründe, nicht zum VfB zu gehen. Es tut mir manchmal echt selber leid, dass ich ein VfB-Fan bin.
Okay, du hast ein Buch geschrieben über den VfB Stuttgart. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Wie geht denn das Hand in Hand mit deinem Fan sein und dann ein Buch zu schreiben, das vielleicht nicht so 100% Fanhaftigkeit suggeriert?
Das stimmt. Ich glaube schon, dass Fußball ein Phänomen ist, mit dem er viele Schichten erreicht. Deshalb habe ich 0,0 Problem gehabt. Dieses Konzept, das ist ja eine Schablone, muss man sagen. 101 populäre Irrtümer ist eine Serie, die gibt's über den VfL Bochum gab's schon eins, über Bayern München gibt's eins. Es gibt 101 populäre Irrtümer über die Rolling Stones und sogar, wenn mich nicht viel täuscht, 101 populäre Irrtümer über Südthüringen oder irgend so was ähnliches. Ja.
Okay.
Also die abseitigen Dinge werden da besprochen. Und da hat, wenn mich jemand fragt, vom VfB gibt es das noch nicht, willst du das schreiben? Dann ist erstmal meine Grundhaltung sehr positiv. Ja. Und dann habe ich auch erkannt, dass es eine schöne Plattform ist, kurz und knackig ohne jetzt ewige, lange historische Zusammenhänge aufdröseln zu müssen, einfach ein bisschen Entertainment zu machen und unterhalten über nette Anekdoten, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ja. Also, oder mal auch einem breiten Publikum zu schreiben, dass der VfB, dass die erste Vizemeisterschaft eines Vorgängerclubs des VfB nicht im Fußball war, sondern im Rugby. Also solche kleine historischen Schnipsel quasi zu präsentieren, wo vielleicht der ein oder andere ein Aha-Erlebnis hat. Und das in einer Länge zu tun, die den aktuellen Mediengepflogenheiten entspricht, nämlich eine Story darf nicht länger wie eine Seite sein. Und das ist, dann kannst du Dinge auf den Punkt bringen.
Dann ist schön kurz und knackig.
Genau, ja. Und ich habe mir dann auch die Freiheit genommen, so abseitige Phänomene der Fankultur vorzustellen, wie zum Beispiel die 5 besten VfB-Lieder, die ich selbst als natürlich weltweit anerkannter Musikfachmann mal selbst bestimmt habe. Und natürlich konnte ich da den Freund Eddie de Vallon auch würdigen, den wir ja jetzt bei der Sport- und Kulturveranstaltung in der Manufaktur hatten, der 1979 bei der Vizemeisterschaft eine der ersten VfB-Singles veröffentlicht hat, der legendäre Titel Ole Ole VfB, mit der übrigens, ich betone es immer wieder, noch viel legendäreren B-Seite. Ich bin ein Fan von Eddie de Vallon. Und inzwischen kennen wir uns auch persönlich und es ist auch alles dieser wundervollen Reihe Sport und Kultur der Sportregion zu verdanken.
Schön, dass du es gleich ansprichst. Ich wollte da auch noch drauf hinweisen, das Thema war Parallelwelt der Fußballschallplatten. Das war eine Podiumsdiskussion in Schondorf vergangenes Wochenende. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Aber
wir haben es dann so ein bisschen zur Podiumsdiskussion gemacht in der Halbzeit, weil ich mit Eddie de Vallon gesprochen habe. Aber tatsächlich ist es ist Singende Beine, heißt die Veranstaltung. Das ist erstmal ein Mensch aus der Schweiz, Pascal Claude, ganz wunderbarer Herr, der früher die Vereinsgaststätte vom FC Zürich hatte, mit ein paar anderen Kameraden, wie ich jetzt erfahren habe, der auch schreibt im Fußballmagazin 12 im Schweizerischen und der auf Tour geht mit seiner Singlesammlung. Er hat eine Singlesammlung von Fußballliedern, etwa 1500 Stück, und präsentiert dort DJ-Pult, zwei Dinge, und moderiert das nebenher und erzählt die Geschichten zu den Liedern. Und das ist manchmal nicht länger als eine Minute pro Lied auszuhalten. Und in 90% aller Titel einfach so brechend witzig, dass man am Boden liegt vor lauter Lachen. Ich habe mich gekrümmt, wirklich. Und wer das bis zum Schluss, also die meisten Lieder spielen auch nur eine Minute an, weil man es tatsächlich manchmal kaum länger aushält. Ja. Und dann zieht der Perlen raus, der Musik und Stadionkultur und zieht auch die Verbindungslinien, indem er zum Beispiel die Hymne von Chelsea von 1961 anspielt. Und dann hast du, wie durch Zufall, mindestens 5 Single danach aus Tschechien, aus Brasilien, die alle die gleiche Melodie haben. Ja, das ist so brechend lustig. Also da wurde abgekupfert wie nicht noch was. Und spätestens, also der Höhepunkt, den habe ich noch nicht gewusst und ich bin so dankbar, ist die Single vom FC Kreuzlingen. Wer bei diesem Lied nicht am Boden liegt vor Lachen, kann keine Emotion haben. Es ist so wundervoll, ja. Und so präsentiert Pascal Claude in dem Programm Singende Beine, Perlen dieser Parallelwelt, die zwischen Fußball und Musik entstanden ist. Es ist faszinierend. War ein toller Abend.
Du bleibst der Sportregion noch diverse Male erhalten dieses Jahr.
Ich hoffe sehr.
Die nächste Veranstaltung schon terminiert in der Rosenau im Stuttgarter Westen. Am 6.5. gibt es wieder eine Podiumsteilnahme von dir zum Thema Sport und Sprache.
Thomas Xeller wird da sein und ich freue mich riesig, weil Thomas Xeller ist Titanic-Satiriker, war mal Titanic-Chefredakteur und so weiter und so fort, einer der produktivsten und besten Lyriker in Deutschland, die wir haben. Und er ist Fußballfan. Und Thomas Xeller war einer der ersten Autoren, die in meinem persönlichen Fußballbuchregal, mittlerweile sind es zwei, drin war, mit dieser sagenhaften und heute noch wundervollen Veröffentlichung »So werde ich Heribert Fassbender«. Das Buch von, ich glaube, war nochmal ein Titanic-Redakteur dabei. Das ist, im Subtitel heißt es, Grundwortschatz des deutschen Fußballs. Es hat deutliche Spuren Ende 80er Jahre. Der Grundwortschatz des deutschen Fußballs wäre heute ganz anders. Und wer so ungefähr mein Alter hat, wird sich kringelig lachen. Da ist kein, in dem ganzen Buch ist kein einziger Witz drin, sondern ja, es sind nur die Fußball-Sprachfloskeln der Reporter aus den 90er Jahren protokolliert.
Das Runde muss ins Eckige quasi so.
So, genau. So,
ja, so,
ja. Der Baum lange Vorstopper. Es gab mal in den 80er Jahren gab es keinen Vorstopper, der nicht baumlang war, ja, die musste, ja, und die wurden nicht, die waren nie groß und die waren nie hoch aufgeschossen, sondern die waren immer baumlang.
Okay.
Das war ein Adjektiv, das ist 5 Jahre später wieder ausgestorben, aber da noch festgehalten, ja, und das Schöne ist, dieses Buch ist heute noch so relevant, weil es uns zeigt, wie die Fußballsprache sich auch verändert, ja. Sie lebt durch gewisse Begrifflichkeiten, ich glaube, schon in jedem Sport außer, aber beim Fußball, weil so viel drüber gesprochen wird, natürlich besonders schön nachzuvollziehen. Es gibt immer wieder diese eigenen Begrifflichkeiten. Ja, man muss gar nicht von der hängenden 9 und von der abkippenden 6 sprechen. Ja, gab's so. Die stirbt auch irgendwann mal wieder aus. Dann heißt die wieder anders. Und es wird aber selber gemeint damit. Mhm. Ja, aber diese Begrifflichkeiten sind immer. Und da haben wir ein schönes historisches Zeitdokument und sicherlich auch einer der ersten, ich sag mal, außer Rohrwolf, der sich um das Thema, wie wird denn Fußball be- und gesprochen eigentlich gekümmert hat, ja, weil da sind wir wieder beim Thema Kultur. Jedes Genre ist eine eigene Subkultur und eine Subkultur unterscheidet sich auch von anderen Subkulturen, weil sie eigene Sprache und eigene Begriffe hat, mit denen die Leute was anfangen. Und wenn die und wenn der andere was von der hängenden 6 sagt oder von der hängenden oder von der stürmenden 9, dann weiß man genau, okay, der kennt sich aus. Ja. Und wenn er von der stürmenden 9 erzählt, dann weiß man, okay, der kennt sich nicht aus, weil das hat er falsch zusammengesetzt. Ja, also wenn du in
die
den
Begrifflichkeiten,
ja, wenn du in den Begrifflichkeiten sicher bist, dann signalisierst du ja mit Sprache deinem anderen, ja, ich kenne mich aus.
Ja, Professionalität.
Professionalität, genau. Ja. So ist in jedem anderen, genau, ist in jeder anderen Branche quasi genauso. Ja, ist Fußball keine Besonderheit. Ja. Und das hat aber diesen Grund- und Aufbauwortschatz Fußball hat Xeller das erste Mal festgehalten und er wird ein satirisches, ich freue mich sehr auf ein fußballbezogenes Programm, weil er selber Fußballfan ist. Und er wird uns nicht nur der Grund- und Aufbauwortschatz Fußball aus den 80ern vorlesen, um Gottes Willen, sondern er hat ja 15, 16 Bücher mit Gedichten veröffentlicht und viele davon handeln von Fußball. Und natürlich liefert er uns auch den gesamtgesellschaftlichen Kontext. Er hat also zum Beispiel, ich glaube, es gibt allein 3 Gedichte, in denen er den Fußballgott besprochen hat. Mhm. Und auf solche Sachen freue ich mich riesig, weil es ist einfach nur witzig. Es ist einfach nur witzig.
Zudem beten ja viele.
Zudem beten viele und ihn gibt's vermutlich nicht. Aber man braucht ja manchmal irgendeiner, der schuld ist. Und da ist der Fußballgott nur die allerharmloseste Variante davon. Deshalb gibt's den.
Wer ist denn schuld an der momentanen Platzierung des VfB Stuttgart?
Die 17 Vereine außerhalb vom VfB Stuttgart, maßgeblich sogar, maßgeblich. Ich will damit darstellen, dass Fußball ist halt, und die Bundesliga ist deshalb so spannend, weil es rauf und runter geht. Und gerade sind wir im Mittelfeld. Also, nachdem wir von 16 auf 2 gekommen sind, erkenne ich noch keine katastrophale Situation. Natürlich wäre es schön, wenn wir uns weiter international etablieren können. Wir haben eine tolle Substanz, wir haben mega talentierte Spieler, jung mit Potenzial.
Einen tollen Trainer, der jetzt gerade verlängert hat.
Und der das mit einer klar nachvollziehbaren Spielidee sicherlich auch gut hinkriegen wird. Und ich erkenne kein... Sicher ist, dass wir die nächsten Spiele erfolgreicher sein werden als die wir hatten. Das ist, halte ich für gesichert. Das
sind ja jetzt auch nicht mehr so viele
Spieltage. So fürchterlich viel sind es nicht mehr. Und wenn wir uns international qualifizieren, wovon ich ausgehe, wenn ich ehrlich bin, dann ist da auch kein Problem in der Entwicklung, weil von 16 auf 2 danach kann es eigentlich erstmal nur noch runtergehen. Das war allen klar.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, also ich habe das jetzt natürlich härter gesagt, als ich es gemeint habe, weil wenn ich letztes Jahr überraschend Vizemeister werde und mich jetzt im Mittelfeld positioniere, dann ist es doch völlig gut.
Dann ist es total gut. Jetzt kommen natürlich die sich in der VfB-Geschichte ausgehen und sagen, das geht das Gleiche los wie immer. Ja. Wir sind ja dann doch in Zeiten der Bundesliga immerhin dreimal Meister geworden. Und wir hatten immer, in Stuttgart hat immer ein Phänomen. Also bis auf die 84er Meisterschaft, in der 92er Meisterschaft hat niemand mit uns gerechnet und in der 2007er Meisterschaft auch nicht. Mhm. Wir waren komplette Außenseiter, sind als Außenseiter Meister geworden. Und etwa so plötzlich, wie wir da hochgeschossen sind, sind wir dahinter auch wieder runtergefallen. Mhm. Also es gab nie so eine lange erfolgreiche Phase, sondern VfB hat diese Eigenheit, immer mal wieder aufzuzeigen, quasi oben alles abzuräumen, was es gibt in einer Saison, und dann wieder sich langsam im Sinkflug zurückzuziehen. Ja, das ist so eine Eigenschaft. Jetzt kommen natürlich gerade auch schon wieder die sagen, ja, jetzt haben wir wieder so eine Vizemeisterschaft und dahinter, jetzt geht's wieder runter. Das ist ja die Befürchtung, die man da hat. Die Befürchtung kann man teilen. Und B, man kann trotzdem hingehen und sich freuen, dass wir überhaupt so weit sind. Und wir diese Saison, wenn mich nicht viel täuscht, also sicher sind wir noch nicht, aber ich würde jetzt sagen, man findet niemand mehr, der einem eine Wette abnimmt, wenn man sagt, der VfB hält die Klasse.
Ja, das stimmt.
Da gibt es niemand mehr, der dagegen wettet. Und richtig. Das ist völlig genial.
Das
völlig
ist super, genial. Gell? Für so gebeutelte Fans
ist
doch Platz 10
mehr. Ja, ich mehr sehe als nächstes gut. Jahr wieder Bundesliga-Fußball in diesem Stadion. Ist super.
Jetzt gibt es noch was anderes beim VfB, das dir am Herzen liegt, nämlich das VfB-Fan-Projekt.
Ja, tatsächlich. Muss ich politisch werden? Fanprojekte sind gerade unter Druck. Ich glaube, das ist eine Plattform, um das auch mal zu sagen. Es gibt mehrere Innenminister, die sagen, wozu brauchen wir solche Fanprojekte? Die müssen wir eigentlich streichen, weil die kosten nur und sie bringen nichts. Weil Fußball so populär ist, sind Fanprojekte und die sozialpädagogische Betreuung ein wichtiger Baustein, um bei Jugendlichen viel zu bewegen. Und deshalb sind Fanprojekte ein ganz, ganz mächtiges Instrument, das wir haben, um wirklich auch einige Einzelpersonen auf dem richtigen Weg zu halten oder wieder auf dem richtigen Weg zu bringen oder zumindest eine gesellschaftliche Verankerung und eine Geborgenheit zu schaffen. Und da leistet das VfB-Fanprojekt seit rund 10 Jahren echt mega gute Dienste. Übrigens das Kickers-Fanprojekt auch, darf man nicht vergessen, die machen auch eine wundervolle Arbeit. Und deshalb unterstütze ich die sehr gerne. Die gehen zum Beispiel, also VfB geht zum Beispiel in Gefängnisse, hat da auch schon Preise dafür für diese Aktion bekommen. Die haben eine tägliche Betreuung, die bieten Auswärtsfahrten an, die kicken mit den Jungen selber in den, die bieten offene Treffs an, die gucken gemeinsam Champions League an, die haben auch immer die Betreuung und sind Ansprechpartner in den Stadien. Das ist also, was die machen, ist wirklich sensationell und leider natürlich gefördert von der öffentlichen Hand und natürlich bezuschusst vom DFB. Und das sind Gelder, die momentan in Frage stehen. Dazu gibt es noch eine zweite rechtliche Problematik. Wenn man Sozialarbeiter ist, egal in welchem Bereich auch, weit über den Fußball hinaus, dann braucht man zu den Menschen, um die man sich kümmert, ein Vertrauensverhältnis. Mhm. Also das heißt, wenn ich, drogensüchtig bin und ich habe jemanden, der sich wenigstens ein bisschen um mich kümmert, dann will ich zu dem offen sein und muss dem von meinen Problemen
erzählen können.
Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich weiß, dass derjenige, dem ich es erzähle, das Staatsanwälten oder Polizisten erzählen muss. Dann ist das Vertrauensverhältnis weg. Und die Situation haben wir jetzt. Es gab einen Prozess in Karlsruhe. Da mussten Mitarbeiter des Fanprojekts, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fanprojekts, mussten offenlegen, mit wem sie Kontakt haben. Und es wurde in die Chatverläufe von den Sozialarbeitern geschaut, weil es ein Pyrovergehen gab bei den Karlsruhern und es wurde staatsanwaltschaftlich verfolgt, weil es gab ein paar, die tatsächlich verletzt waren, das ist ernst zu nehmen. Deshalb hat man bei den Mitarbeitern des Fanprojektes in die Handys geschaut, nur zum Beispiel. Es gab noch andere Maßnahmen, die nicht gehen. Und das ist rechtens, leider, weil Zahnärzte, Hebammen und andere Berufsgruppen haben Zeugnisverweigerungsrecht.
Schweigepflicht nennt man es, glaube ich.
Ja, genau.
Allgemein Gebrauch. Genau.
Ja, Schweigepflicht aus ihrer Sicht, aber als juristischen Terminus, die müssen nicht aussagen.
Ja, wenn sie jemand anderen
belastet. Ja, Sozialarbeiter haben das nicht. Die haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Und das ist jetzt beim Fußball bemerkenswerterweise aufgefallen. Das heißt, die haben Aussage verweigert, die Sozialarbeiter vom Karlsruher Fanprojekt, und haben dafür eine Strafe bekommen. Das geht von 4.000 bis 6.000 Euro pro Nase. Das müssen sie aus dem Privaten zahlen. Und sie haben diese Strafe gezahlt. Bekommen, weil sie ihren Job gut machen. Mhm. Weil sie sagen, ich bin eine Vertrauensperson, haben die quasi aus dem Privatsektor diese Strafe bezahlt. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Und das ist, wenn das Schule macht, da geht es nicht nur um den Fußball, sondern da geht es um die gesamte soziale Arbeit in Deutschland geht es da.
Ja.
Und wenn das Schule macht, dann haben wir eine sehr, sehr schlechte Situation. Es gab Initiativen, dass man sagt, die Sozialarbeiter brauchen auch ein Zeugnisverweigerungsrecht. Die Mühlen der Politik malen langsam, sie malen noch langsamer, wenn da eine Koalition kracht.
Sich dann erst eine neue bilden muss
und bis das bei der CDU sich durchsetzt, dass man die Fanprojekte, das ist wirklich sehr hart. Bis das wieder von vorne losgeht. Also dieser Prozess ist dadurch auch 5 bis 6 Jahre quasi verlängert worden. Mhm. Und das ist ja größer, also das ist wirklich eine große Katastrophe. Und das haben wir aus meiner Sicht namentlich Staatsanwälten zu verdanken, die in Baden-Württemberg Karriere machen wollen. Weil solche Prozesse sind natürlich geeignet, um Karriere zu machen, weil du damit Öffentlichkeit kriegst. Das ist alles legitim, was die tun, ja.
Also, Gottes Willen, alles rechtens,
natürlich. Staatsanwälte, um Gottes Willen, ja. Aber ich frag mich schon, wieso geht man auf den Fall so rein, wo man genau weiß, dass man gesamtgesellschaftlich unheimlich viel anrichten kann.
Ja. Es ist halt einfach eine moralische Geschichte in dem Fall.
Ja. Und da muss ich schon fragen, wie viel Moral haben denn,
wann steht Moral über Recht?
Genau, ja. Genau, richtig.
Also, weil die werden ja dann, in dem Fall würden sie ja quasi unter Eid gestellt, sie werden vorgeladen als Zeugen, sie werden unter Eid gestellt und sie müssen dann antworten.
Und sie müssen dann
antworten. Und wenn sie lügen, begehen sie in Meineid.
Lügen geht ja noch weniger, sowieso sie haben nicht. Verweigert, sie haben einfach verweigert. Das ist denen gar nicht hoch genug, kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen. Also wer opfert für seinen Job so viel, wer macht so viel, aber natürlich unter anderem auch deshalb, weil es an der Stelle wichtig war für dieses ganze Konstrukt Fanprojekte. Ja. Also Fanprojekte sind finanziell unter Druck. Fanprojekte sind leider aus dieser Sache etwas rechtlich unter Druck. Deshalb, Leute, unterstützt die Fanprojekte, wo ihr könnt.
Also auf der Homepage vom VfB-Fanprojekt steht alles.
Ja, auf der Homepage vom VfB-Fanprojekt steht alles. Und ihre Aktivitäten folgt ihnen auf Facebook und auf Insta. Gilt übrigens auch für das blaue Fanprojekt.
Richtig. Gilt aber auch für dich?
Folgt mir gerne auf Facebook, auf Insta. Folgt mir nicht mehr auf Twitter. Oder das, was es, oder nee, das, was
also
es,
bei mir
oder
heißt
das,
auch
was
Twitter.
Es mal, oder das, was es mal, das, was es mal war. Und vor allem treffen wir uns am 6.5.
Richtig, bei in der Rosenau.
Thomas Xella in der Rosenau. Es wird ein Fest.
Es gibt dann noch zwei weitere Termine im Herbst. Über die werdet ihr bei uns natürlich informiert. Wenn die feststehen, wenn die Themen feststehen, findet ihr bei uns auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Alle weiteren Infos über sämtliche sportlichen Angelegenheiten in der Sportregion Stuttgart findet ihr auf unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de. Da könnt ihr auch gerne hinschreiben, wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder mal Anregungen, Wünsche zu Themen und Gästen. Ansonsten folgt uns gerne auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Gebt uns eine Bewertung und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, Bernd. Ich habe viel gelernt.
Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dennchen, eure Debbie.